Folge mit Herz und Köpfchen. Ich bin Birte Steinkamp und heute heiße ich dich mal herzlich willkommen als mein Gast. So wie ich auch herzlich willkommen geheißen wurde bei einem kleinen privaten Kniggerabend, an dem ich zu Gast war und zu Dingen gelöchert wurde, über die ich teils selbst noch nie nachgedacht habe.
Probleme, über die du noch nie nachgedacht hast.
Ich will das gar nicht torpedieren. Also, und dann ist gut.
Ich muss zugeben, das überfordert mich gerade.
Aber fangen wir von vorne an. In dieser Folge geht es darum, ein guter Gastgeber zu sein. Und zwar fernab von Champagnerzwang, Nobelbuffet oder handgeschliffenen Kristallgläsern. Es geht um die Kleinigkeiten, die jeden von uns, unabhängig vom Budget oder von der Wohnungsausstattung, zu einem guten Gastgeber machen. Einfach durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Gästen umgehen. Die Kunst, zu Hause ein guter Gastgeber zu sein, beginnt ja streng genommen schon mit der Einladung. Die ist sowas wie die Visitenkarte des Abends. Und sie hat wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, als sie so in den letzten Jahren von uns bekommen hat. Mal ehrlich, machst du dir im Vorfeld Gedanken darum, wie du deine Gäste zu dir nach Hause einlädst? Zum spontanen Grillabend mit Freunden reicht den meisten wahrscheinlich wirklich die unkomplizierte WhatsApp. Wer ein bisschen mehr Stil beweisen möchte, ruft aber zumindest an und klärt schon mal alle Details persönlich. Je offizieller es zugeht oder je geschäftlicher der Besuch, desto eher sollte die Wahl auf eine Karte per Post fallen. Aber auch unter Freunden. Ich meine, hey, wäre das nicht mal wieder was Schönes, die Bekannten so zu überraschen? Ich weiß, der Gedanke ist ungewohnt. Eine Karte besorgen, den guten Füller rauskramen, einen Text überlegen und dann auch noch der Aufwand mit der Post. Aber ich sag euch, das lohnt sich. Sich für jemand anderen Zeit nehmen, sich mal wieder Mühe geben. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist das was Besonderes. Und so stimmst du auch direkt auf die Stimmung am Abend ein. Sogar, wenn ihr später nur gemeinsam Pizza bestellt. Übrigens, die Chance auf eine Antwort steigt auch mit der Art der Einladung. Ihr kennt das selbst. Eine WhatsApp geht heute ganz schnell unter. Und wenn man nicht sofort antwortet, muss der Gastgeber schon ein-, zweimal nachhaken. Am Telefon geht's deutlich schneller. Aber eine Karte, die beantwortet jeder. Zumindest, wenn ihr nicht vergesst, um die Rückantwort zu bitten. Und damit bin ich schon beim zweiten wichtigen Punkt. Nach der Frage des Wie ist die nächste, was muss überhaupt drinstehen in so einer Einladung? Es muss drinstehen, wer lädt ein, warum wird eingeladen, wohin wird eingeladen und falls das unklar ist, gibt's was zu essen? Und es ist wichtig, zu wann wird eingeladen. Der letzte Punkt ist besonders interessant, die Uhrzeit und die Tugend der Pünktlichkeit. Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die Pünktlichkeit wirklich sehr schätzen. Das hilft mir als Gast pünktlich zu sein, stellt mich aber als Gastgeberin vor eine Herausforderung, wenn ich nämlich den Braten um Punkt 19 Uhr auf dem Tisch habe, von meinen Gästen aber weit und breit noch keine Spur ist. Eine kleine Hilfe ist hier schon die konkrete Angabe der Uhrzeit. Es ist ein Unterschied, ob ich ab oder um 19 Uhr einlade. Ein Ab gibt dem Gast noch so ein Viertelstündchen Spielraum. Ein Um bedeutet auf den Punkt. Als Gastgeber sollte man in jedem Fall eine Viertelstunde, bevor ich die Gäste erwarte, Gewehr bei Fuß stehen. Dann steht zumindest einem entspannten Start schon mal nichts im Wege. Nichts ist doch schlimmer, auch für mich selbst, wenn ich dann noch hektisch durch die Wohnung laufe, Stühle rücke, meine Schuhe suche oder schnell noch den Sekt kaltstellen muss. Aber bereit sein, was heißt das denn jetzt alles? Als Gastgeberin oder als Gastgeber kannst du dich da ähnlich verhalten wie Tim Melzer in seiner Küche. Ein gutes Mise en place ist alles. Wenn du gut vorbereitet in so einen Abend gehst, dann kann ja auch kaum noch was schiefgehen. Und wenn doch mal eine kleine Panne passiert, es fällt was runter oder du hast doch eine Kleinigkeit vergessen, dann löst du das einfach mit Humor und Charme. Aber mal ehrlich, was soll schon wirklich Schlimmes passieren, was dir deine Gäste nicht verzeihen? Wenn du Gäste hast, dann bist du sowas wie der Regisseur des Abends. Du schreibst das Drehbuch, hast eine genaue Vorstellung vom Film und du gibst die Regieanweisungen. Und das alles immer mit dem Gedanken, wäre ich eigentlich gern mein eigener Gast? Mein Fokus ganz zu Beginn meiner Podcasts war, wäre ich eigentlich gern mit mir selbst zusammen? Und genau diesen Fokus, den kannst du dir jetzt nochmal wieder ins Gedächtnis rufen. Übrigens, wenn Rosi Gäste hat, dann überlässt sie gar nichts dem Zufall. Die gute alte Schule. Bei Rosi wird das gute Geschirr aus dem Schrank geholt, der Silberlöffel poliert, das weiße Tischtuch aufgezogen und alles sieht auch irgendwie festlich aus. Warum? Weil es die Gäste verdient haben. Rosis genauso wie deine. Gäste zu haben ist was Besonderes, etwas Schönes und das sollten wir zelebrieren und wirklich zu schätzen wissen. Es lohnt sich einfach, sich mal wieder so richtig Mühe zu geben. Und Rosi weiß auch, dass sie als Gastgeberdame die Rolle des Abends spielt.
Die Gastgeberdame ist ja die wichtigste Person an dem Abend.
Okay.
Du freust dich ein bisschen wenig jetzt.
Ja, ich.
Also, du eröffnest das Essen. Zum Beispiel. Und zwar nicht, indem du sagst so, piep, 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 wir haben uns alle lieb, einmal in die Hände fassen, sondern auch guten Appetit sagst du nicht, sondern es genügt, wenn du dein Besteck aufnimmst. Okay. Dann ist das Essen eröffnet. Und alle anderen wissen dann Bescheid. Die dürfen dann mitmachen.
Also lag es jetzt eigentlich an mir, dass wir jetzt so spät angefangen
ja,
haben?
Ja, natürlich.
Ja.
Es lag gar nicht an mir.
Gut rausgekommen aus der Nummer, ne?
Also, dein Mise en place im Vorfeld, dein Drehbuch für den Abend. Wenn du Essen anbietest, dann solltest du dich im Vorfeld unbedingt informieren, ob es irgendetwas gibt, was deine Gäste nicht vertragen oder nicht mögen. Auch wenn das deinen Plan vom Schweinebraten durcheinander wirft, es gibt doch nichts Schlimmeres, als erst zu Tisch zu erfahren, dass da ein Vegetarier mit ist und du keine fleischlose Alternative anbieten kannst. Du wirst dich den ganzen Abend schlecht fühlen. Überleg auch vorher, was du anziehst. Das kannst du von zwei Dingen abhängig machen. Wer kommt zu Besuch und wie bequem muss es sein? Bei einem Grillabend mit Freunden kannst du sicher legerer auftreten, als wenn dich die reiche Tante aus Wien besuchen kommt. Die High Heels kannst du aber getrost im Schrank lassen, wenn du weißt, dass du Grillplatten quer über die Rasenfläche tragen wirst. Also hier gilt, so schick wie möglich, aber gleichzeitig so bequem wie nötig. Besprich auch vorher mit deiner Frau oder mit deinem Mann, wer am Abend welche Aufgabe übernimmt, damit alle Gäste immer gut versorgt sind. Wenn du allein Gastgeberin oder Gastgeber bist, kannst du auch eine gute Freundin oder einen Freund zur Hilfe holen. Es ist nämlich schon ein ziemlicher Spagat zwischen Tür öffnen, Gäste willkommen heißen, Geschenke entgegennehmen, Platz anbieten, Aperitif servieren, den Braten im Auge behalten und all das, was du an diesem Abend so zu tun hast. Und eines sollten deine Gäste auf keinen Fall spüren. Stress. Denn wer hat schon gern das Gefühl, jemand anderem zur Last zu fallen? Es geht eben auch um Kleinigkeiten, die den meisten erst auffallen, wenn die Situation schon da ist. Du öffnest die Tür, die Gäste stehen da im dicken Wintermantel und du weißt jetzt gar nicht, wohin damit. Mach dir darüber im Vorfeld Gedanken und schaff zum Beispiel Platz an der Garderobe. Niemand sollte gezwungen sein, seine Jacke über die Stuhllehne zu hängen und auch so große Stapel dann im Wohnzimmer über der Sofalehne, die machen die Umgebung einfach nicht gemütlicher. Überhaupt, das Abnehmen der Jacken übernimmst natürlich du oder deine Regieassistenz für den Abend. Mach es den Gästen immer so einfach und unkompliziert wie möglich. Und jetzt mal dieses kritische Schuhthema. Ich habe eine E-Mail bekommen, in der stand, kann man Gäste eigentlich elegant zwingen, Schuhe auszuziehen? Wir lieben Gäste und ich bin ein perfekter Gastgeber. Ich mache das super gerne und ich habe viel Spaß dabei. Aber am Tag danach, wenn ich Schäden in meiner Wohnung entdecke, dann tut mir das echt weh. Bin ich spießig? Muss man das in Kauf nehmen, weil nun in dieser Wohnung gelebt wird und Gebrauchsspuren einfach dazugehören? Ja, das ist schon eine spannende Frage. Meine Meinung ganz klar: zwinge niemanden, sein stundenlang und akribisch ausgewähltes Outfit zu zerstören. Das ist so eine dieser Situationen, in der du überlegen musst, was ist mir hier wichtig als Gastgeber? Ist es die Unversehrtheit meiner Bodenbeläge oder möchte ich, dass sich meine Gäste wohlfühlen? Fakt ist, Schuhe gehören zum Outfit dazu und machen es auch erst komplett. Ich selbst wähle oft mit sehr viel Sorgfalt aus, welche Schuhe ich wann trage. Und wenn mich jemand unvorbereitet meine Schuhe ausziehen lässt, dann stehe ich da vielleicht im knappen Nylonsöckchen oder der Herr outet sich jetzt ungewollt als Simpsons-Fan und das ist echt unangenehm. Einerseits verstehe ich die Sorge um teure Fußböden und nicht jede Macke kann man einfach zu den typischen Gebrauchsspuren zählen. Andererseits denke ich, das meiste ist wirklich durch ordentliches Durchwischen wieder in Ordnung zu bringen. Und letztendlich möchte ich doch nichts weniger, als meine Gäste in Verlegenheit zu bringen. Ich persönlich denke, alles halb so wild. Bei mir zu Hause muss niemand die Schuhe ausziehen und in unbequeme Gästepuschen schlüpfen. Wenn du nun Straßenschuhe so gar nicht in deinem Zuhause akzeptieren kannst, dann bleiben dir zwei Möglichkeiten. Entweder die Gäste ausquartieren und in ein Restaurant einladen oder vorher darauf hinweisen. Dabei musst dir aber bewusst sein, dass das schon spießig wirken kann, dass man dich vielleicht dafür belächelt und du wirklich ewig diesen Stempel als komischer Kauz aufgedrückt bekommst. So, wenn die Jacken- und Schuhfragen nun geklärt sind, kann es losgehen. Die Gäste kommen. Gleich beim Türöffnen kannst du zeigen, wie willkommen die Gäste sind, indem du die Tür ganz öffnest und dich selbst so positionierst, dass unmissverständlich klar wird, hey, hereinspaziert und ich heiße dich herzlich willkommen. Also nicht die Tür aufmachen, sich umdrehen und gleich wieder Richtung Küche zum Braten marschieren, sondern die Gäste wirklich mit offenen Armen willkommen heißen. Vielleicht bekommst du auch ein kleines Gastgeschenk. Das darfst du gern direkt nach der Begrüßungszeremonie auspacken, damit der Schenkende eben die Freude mit dir auch teilen kann. Kommen jetzt aber mehrere Gäste auf einmal, dann steht im Fokus, sich erstmal um die Gäste zu kümmern. Die Geschenke kannst du dann zur Seite legen und später am Abend in gemütlicher Runde auspacken. Nicht beachten und einfach so in die letzte Ecke schieben, das ist unhöflich. Und dann startest du den Abend mit einem gemeinsamen Aperitif. Ich denke, dass ich saubere, polierte und wenn irgendwie möglich einheitliche Gläser nicht betonen muss. Wenn du Alkohol anbietest und jemand lehnt ab, dann fang bitte nicht an, sie oder ihn zu überreden. So, ach komm, einer geht doch, oder? Wieso, schwanger? Spar dir sowas komplett. Grundsätzlich gilt, dass man alkoholische Getränke ohne Angabe von Gründen ablehnen darf. Und du als guter Gastgeber hast natürlich sofort eine Alternative parat. Tja, und dann ist da die Sorge um die gute Stimmung und dass sich auch wirklich jeder Gast gut unterhalten fühlt. Und darüber hat sich sogar schon Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge Gedanken gemacht. Bereits in seinem Buch, das 1788 erschien. Und daraus habe ich den Gästen an unserem kleinen Kniggeabend vorgelesen.
Das finde ich nämlich sehr bemerkenswert, was er im 18. Jahrhundert schon über Tischsitten gesagt hat. Also er beschreibt vorher halt ganz deutlich, dass es überhaupt nicht wichtig ist, wie teuer das Essen ist, das auf dem Tisch steht oder wie nobel das Restaurant, in das ich jemanden ausführe, sondern dass es um ganz andere Dinge geht. Und zwar mit einem Wort, es gibt eine Art Gastfreundschaft zu erweisen, die dem wenigen, das man da erreicht, einen höheren Wert gibt, als große Schmausereien je hätten. Vieles trägt hierzu die Unterhaltung bei. Man muss daher die Kunst verstehen, mit seinen Gästen nur von solchen Dingen zu reden, die sie gern hören, in einem großen Zirkel solche Gespräche zu führen, woran alle mit Vergnügen teilnehmen und sich dabei in vorteilhaftem Lichte zeigen können. Der Blöde muss ermuntert, der Traurige aufgeheitert werden. Und jeder Gast muss Gelegenheit bekommen, von etwas zu reden, wovon er gern redet.
Das trifft schon verdammt. Ja. Das ist echt schon.
Ja. Das war nämlich vorhin auch nochmal so eine Frage, die mir auch noch durch den Kopf ging, wegen gute Gastgeberin. Also inwieweit muss ich mich eigentlich vom Gespräch her eigentlich auch vorbereiten? Also was ist jetzt zum Beispiel, ich meine jetzt, wir sind natürlich hier die ganze Zeit am Reden, aber was ist, wenn auf einmal Stille ist? So, weil jetzt gerade diese Konstellation so ist, Max kennt Larissa nicht, wir kennen dich jetzt nicht. Und dann ist auch meine Aufgabe, glaube ich, doch auch als Gastgeber, das Gespräch am Laufen zu halten.
Auch die Stimmung ist damit bereits ein Teil der guten Vorbereitung. Zum Beispiel, indem du dir überlegst, welche Gäste gut zusammenpassen und mit wem du dir einen harmonischen Abend vorstellen kannst. Mach die Gäste miteinander bekannt, sofern sie sich nicht kennen. Am besten, indem du nicht nur sagst, Thomas, das ist Anton, Anton, das ist Thomas, sondern indem du eine Verbindung herstellst und den beiden so direkt ein Smalltalk-Thema lieferst. Zu Thomas aus dem Tennisclub sagst du dann zum Beispiel, hey Thomas, das ist Anton. Oh, wir haben schon während der Schulzeit zusammen alle Tennismatches gewonnen. Also egal wie, mach es deinen Gästen leicht. Bau für sie so kleine Brücken zu Gemeinsamkeiten. Und so sorgst du dafür, dass sie sich wohlfühlen und dass sie sich auch als Teil der Gruppe fühlen. Wenn ein Gespräch dann mal in eine Diskussion auszuaden droht, wenn ein notorischer Witzeerzähler deine Gäste irgendwann nur noch zum Gähnen bringt oder wenn die Stimmung bei Themen wie Krankheit, Politik oder Religion in eine negative Richtung läuft, dann ist es deine Aufgabe, die Szene neu zu schreiben. Ach, bei dem Stichwort fällt mir ein und so weiter. So rettest du jeden Gesprächsverlauf ins Positive oder eben auch ins Humorvolle. Achte darauf, dass jeder mal zu Wort kommt und dass jeder bei einem Thema mitreden kann und dass die Atmosphäre positiv bleibt. Es kommt also viel mehr darauf an, wie sich deine Gäste fühlen, als dass sie von deiner Perfektion überfordert werden. Am nächsten Tag spricht keiner mehr darüber, ob vielleicht ein Fünkchen Salz in der Suppe gefehlt hat, sondern darüber, wie köstlich er sich amüsiert hat. Eine kleine Herausforderung kann dann gewiss noch die Tischordnung sein. Sie ist kein Muss. Sie hat aber viele Vorteile. Wenn du darauf verzichtest, dann machst du es dir halt einfach, indem du die Gäste einfach sich selbst überlässt. Du läufst aber Gefahr, dass sich jemand deinen Lieblingsplatz schnappt, der am nächsten an der Küche ist, oder dass sich die ewig gleichen Grüppchen und Pärchen bilden. Mit einer Tischordnung vermeidest du das. Es kommen ganz andere Themen auf den Tisch, wenn du Menschen neu zusammenmischst und vielleicht werden ja sogar neue Freundschaften geschlossen. Schauen wir uns mal kurz ein paar Regeln für die offiziellen Veranstaltungen an. Zuerst, das Gastgeberpaar sitzt an den Tischenden gegenüber und dann werden die Gäste rangabwärts zur Tischmitte nach Geschlecht abwechselnd platziert. Früher war es sogar üblich, Paare nicht nebeneinander zu setzen. Und auch wenn das alles für deine private Feierlichkeit jetzt ein bisschen too much ist und keine große Rolle spielt, kannst du dir davon ein paar Details abschauen und mit einer durchdachten Platzordnung Streit vermeiden, nach Interessen sortieren oder auch einfach mal ein bisschen Schwung in die Tischgespräche bringen. Für die meisten deiner Gäste ist das bestimmt erstmal ungewohnt und vielleicht schaut auch der ein oder andere ein bisschen skeptisch. Aber am Ende des Abends werden sich alle freuen, dass es nicht ein Abend mit immer denselben Tischnachbarn und den immer gleich langweiligen Gesprächen war. Und wie ist das jetzt so mit den Gästen? Was brauchen die noch? Die haben natürlich Durst und Hunger. Für einen gelungenen Abend brauchst du nun keine komplette Longdrink- oder Cocktail-Ausstattung. Du kennst deine Gäste und auch wenn nicht, dann bist du mit Wasser, Wein, Bier, ein paar Softgetränken erstmal gut ausgestattet. Du kannst auch einen ganz besonderen Aperitif vorbereiten oder einen Longdrink anbieten, aber mach es dir einfach. Niemand verlangt eine Show-Einlage und wenn du nicht so viel Erfahrung im Mixen hast, dann bereite einfach ein, vielleicht zwei Getränkeversionen mit nicht mehr als drei Zutaten vor. Lieber etwas Unkompliziertes richtig gut, als ein Cocktail, der optisch und geschmacklich nur mehr gewollt als gekonnt aussieht. Achte hier auch auf die passenden Gläser. Ein Gin Tonic schmeckt aus einem Weinglas genauso wenig wie ein Wein aus einem Bierglas. Unbedingt griffbereit halten solltest du Eiswürfel. Und wenn es das Getränk zulässt, dann kannst du auch gern mit Dekofrüchten arbeiten. Das, was in diesem Fall am häufigsten vergessen wird, ist eine Ablagemöglichkeit für Orangenschalen oder die Holzpiekser. So ein Mülleimerchen in der Tischmitte ist zwar praktisch, aber nicht besonders appetitlich und der stört das Auge. Also hier genügt es, wenn du jedem Gast eine Serviette gibst, so eine kleine Cocktailserviette und der einfach alles, was er nicht verspeist, ablegen kann.
Bei den Getränken gerade nochmal die Frage, schenke ich automatisch einfach nach? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, du trinkst ja jetzt die ganze Zeit Wasser, also sollte ich lieber fragen, darf ich dir noch was nachschenken? Oder mache ich das einfach?
Du hast sowohl als Gastgeber als auch als Gast Rechte und Pflichten. Und zu deiner Pflicht als Gastgeber gehört es zu schauen, dass jeder etwas zu trinken hat. Und wenn ich Wasser trinke, kannst du einfach nachschenken. Bei alkoholischen Getränken immer nachfragen.
Okay.
Zumindest mit einer Geste.
Jetzt ist es schon wieder falsch, ne? Ich bin links von dir, richtig? Ne, ich will das ja nur wissen. Also eigentlich müsste ich jetzt hier rübergehen.
Wir trainieren unsere Kinder, Wein nachzuschenken, ne?
Okay.
Und dann muss Gloria immer einschenken, das Etikett zeigen und dabei lächeln. Das ist so lustig. Das ist so.
Cool.
Das ist so.
Aber ist das, aber bei normalen Weinflaschen gehe ich nicht hier unten rein. Nein. Das macht man nur bei Champagner
so,
oder?
Aber du zeigst halt das Etikett. So. Okay. Auch wenn du eine Cola oder was auch immer, dass du halt der Gast immer das Etikett sehen kann.
Okay. Okay, das probiere ich direkt mal. Also so. Dann so, ja, dann wird eingeschenkt.
Ja, und dann lächeln wir.
Und dann kurz wegdrehen und schnell weglaufen.
Wunderschön.
Und sich freuen, dass nichts passiert ist.
Ja. Für dich nochmal zusammengefasst. Als guter Gastgeber hast du natürlich im Auge, wenn sich Gläser leeren. Aber wie und wann schenkt man nun korrekt nach? Wasser kannst du, wie eben gehört, ungefragt nachschenken. Wasserflaschen oder stilvoller auch Wasserkaraffen stehen meistens auch auf dem Tisch und die Gäste könnten sich hier auch selbst bedienen. Besonders aufmerksam ist es aber, wenn du zwischendurch deine Runde machst und die Gäste mit Wasser versorgst. Eingeschenkt wird von rechts, genauso wie im Restaurant. Bei alkoholischen Getränken ist es zwar nicht verboten, ungefragt nachzuschenken, aber ich finde, dass sich das auch bei Wein gehört und eine neue Flasche Bier öffnest du ja auch nicht ungefragt. Das kann schnell als so eine Art aufdringlicher Appell verstanden werden, schneller oder noch mehr zu trinken. Und außerdem behalten viele Gäste auch gern den Überblick darüber, wie viel sie denn nun an einem Abend trinken. Weinflaschen und andere alkoholische Getränke zu mixen gehören in jedem Fall nicht auf den Tisch, an dem ihr sitzt. Perfekt ist hier ein Beistelltisch in Sichtweite oder was auch immer dir hier zur Verfügung steht. Knabberschälchen verteilst du per Zufallsprinzip. Denk hier unbedingt an kleine Löffel, damit sich nicht jeder mit seinen Fingern die Lieblingsmus rauspickt. Und wenn du ein richtiges Abendessen servierst, dann verschwinden die Knabbereien für den Moment vom Tisch und kehren nach dem Essen wieder zurück.
Ihr habt eben, oder du hast darauf hingewiesen, dass deine Deko auch gegessen werden darf, ne?
Mhm. Genau, wie mache ich das?
Ja, auf die Frage habe ich eben schon gewartet. Was ist denn mit Deko an Essen? Was meint ihr denn?
Sowas hier zum Beispiel.
Also ich darf es wahrscheinlich nicht direkt in den Mund nehmen, sondern ich muss es wahrscheinlich auch erst noch aufs Brettchen, oder? Aber es ist jetzt eigentlich, also es wäre jetzt so praktisch, so zu machen.
Aber du hast das doch in den Fingern. Viel interessanter sind die Weintrauben, weil die kannst du nicht direkt. Die musst du wahrscheinlich zwischenlagern und dann zerzupfen wie das Brot.
Wenn ihr fein sein wollt, dann nehmt ihr so einen ganzen... So, wie heißt es, wenn ich, also 7 Trauben und die würde ich mir aufs Brettchen legen und hier kann ich ja jetzt zupfen, was ich möchte. Eine Teilrebe, sehr schön, genau, eine Teilrebe. Ein Achtel Rebe oder wie würde die Mathelehrerin sagen? Also grundsätzlich gilt, Deko bitte mitessen. Alles, was da ist, man darf das essen, es würde auch heute nicht mehr, das ist... wie das Wegschütten des Aperitifs, was ich am Anfang gesagt habe, ja, das Wegschütten von vorbereiteten Aperitifs, es passt einfach nicht mehr in unsere Zeit und in unsere Generation, dass ich Essbares irgendwo drapiere, in der Erwartung, dass ich es hinterher wegwerfe, weil man es nicht isst. Das passt nicht mehr zu uns.
Bei allen Getränken und Speisen ist es am wichtigsten, dass du aufmerksam bist. Dein Job als Regisseur, als Gastgeber, aber auch deine Möglichkeit ist es, darauf zu achten, dass jede Szene reibungslos klappt und sich jeder in seiner Rolle wohlfühlt. Dein Fokus für den Abend ist ja nicht so bequem wie möglich zu sein, sondern deinen Gästen eine möglichst gute Zeit zu bereiten. Es hat übrigens wenig Stil, die Weinflasche einfach auf den Tisch zu stellen und den Gästen das Nachschenken selbst zu überlassen. Wenn du jetzt ein leeres Glas siehst, dann spring nicht hektisch auf. Auch wenn du vielleicht etwas angespannt bist, weil du es perfekt machen möchtest, dann liegt die Kraft immer noch in der Ruhe. Wenn du die ausstrahlst, dann fühlen sich auch deine Gäste wohl und nicht wie auf dem Bahnhof. Und außerdem ist da ja immer noch deine Regieassistenz für den Abend. Keine Sorge, besonders durstige Gäste machen sich auf jeden Fall bemerkbar. Irgendwann, so nach 1-2 Stunden oder spätestens nach dem Hauptgang, wird der erste Raucher auch nervös und schaut sich vielleicht so ein bisschen hilflos um. Egal, ob du selbst Raucher oder Nichtraucher bist, wenn in deinem Zuhause nicht geraucht werden soll, dann ist das in Ordnung. Du darfst Raucher ausquartieren. Es ist hier allerdings eine nette Geste, wenn du auch darauf vorbereitet bist und es den Rauchern leicht machst, dass sie auch nicht das Gefühl haben, sie fallen jetzt irgendwie zur Last. Dafür hast du im besten Fall sogar einen überdachten Außenplatz vorbereitet, aber auch auf Terrasse oder Balkon genügt es, wenn du zumindest einen Aschenbecher bereitstellst.
Oh ja, auch ein gutes Thema. Ein Abend beenden. Mhm. Wie werde ich denn so Gäste, die nie gehen wollen und ich denke, ich kann kaum noch die Augen offen halten, wie werde ich die denn los? Also, ich meine, man geht ja, sagt ja jetzt auch nicht einfach so, wenn du fertig bist, kannst du die Tür zumachen, ich gehe schon mal nach oben ins Bett. Ne? Also.
Am einfachsten ist es, so einen Vergangenheitssatz einzuwerfen. Also sowas wie, oh, der Abend war wirklich schön mit euch. Das zeigt mir ja als Gast schon, okay, war schön, ist zu Ende. Tja, so schön der gemeinsame Abend nun auch ist, irgendwann naht das Ende. Es ist spät, du bist müde und morgen hast du einen anstrengenden Tag vor dir. Aber die Gäste oder der letzte harte Kern macht keine Anstalten, nach Hause zu gehen. Bei wirklich guten Freunden, denke ich, kannst du einfach offen sein. Bei lockeren Bekanntschaften bist du am besten ein bisschen feinfühliger und fragst zum Beispiel, ob du noch auf einen letzten Drink einladen darfst. Oder du sprichst in der Vergangenheitsform, wie zum Beispiel, das war ein wirklich netter Abend mit euch. Das kann jetzt funktionieren, kann aber auch überhört werden. Und dann wäre es Zeit für Stufe 2. Übrigens, die Kneipe um die Ecke, die hat noch auf. Ein Augenzwinkern und ein Lächeln nehmen diesem Hinweis auch ein bisschen die Schärfe. Die dritte Stufe, eher unhöflich, aber doch sehr deutlich, wenn es dir wirklich reicht, fang an aufzuräumen und schon mal ordentlich durchzulüften. Die Krönung dessen wäre jetzt nur noch, du machst das alles bereits im Schlafanzug. Mit all diesen und auch dem letzten vielleicht nicht ganz ernst gemeinten Tipp hast du einen Abend als Gastgeber und Gastgeberin erfolgreich hinter dich gebracht und deine Gäste kommen bestimmt gerne wieder. Nimm doch aus dieser Folge einfach mal den Fokus mit, wäre ich gern mein eigener Gast? Würde ich mich bei mir zu Hause als Gast wohl, unterhalten und auch gut bewirtet fühlen? Meine lieben Gäste, es war mir ein Vergnügen, dass ihr heute dabei wart und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, schenkt mir doch ein Sternchen als Bewertung, abonniert den Podcast und erzählt es weiter. Ich freue mich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder meine Gäste seid und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage, bleib anständig.